Herr Oberbürgermeister, Herr Würst, zuerst möchte ich sagen, dass in meinen 10 Dienstjahren es bestimmt einer der ergreifendsten Momente ist, als Außenminister eines kleinen Landes, und ich danke sehr, Herr Pleitgen, dass er gerade an mich gedacht hat, um diese kleine Rede zu halten. Der Lev Kopelev-Preis ehrt heute 3 syrische Bürger, Suad Tayeb, Abdulkader Abdulrahim, Amar Zakaria. Ihre Familien aber auch und alle Frauen und Männer der syrischen Revolte. Sie stehen für den Kampf um Menschenwürde, Freiheit und Gerechtigkeit in ihrer Heimat Syrien. Sie stehen für Handeln, für Mut, für Menschlichkeit unter widrigsten Umständen in Zeiten von Krieg und Zerstörung. Wir sehen in den Preisträgern Persönlichkeiten eines Aufbegehrens gegen Unterdrückung und Ungerechtigkeit. Der Aufstand in Syrien ist im Kontext selbstverständlich der arabischen Revolte zu sehen, die seit Dezember 2010 die bestehende Ordnung autoritärer Herrschaft in Nordafrika wie im Nahen Osten erschüttert. Es gibt kaum ein Land in der arabischen Welt, das nicht von dieser Bewegung erfasst worden wäre. Die arabische Revolte steht für das Streben der arabischen Völker nach Brot, nach Freiheit und Würde. Die zentrale Parole der Protestierenden. Dies kann nur in einem aufgeschlossenen Rechtsstaat, in dem Chancengleichheit aller und Respekt vor dem Einzelnen garantiert sind, erreicht werden. Syrien ist heute der zentrale Schauplatz des Kampfes um die Neuordnung des Nahen Ostens. In Syrien ist aus dem kurzen Frühling ein sehr langer Winter geworden. Wir Europäer haben Fehler begangen. Zu lange haben wir die Beziehungen zu jenen gepflegt, die Legitimität für sich reklamierten, oft gegen das Volk. Wir haben die Regime gesehen und dabei aus pragmatischen Gründen die Völker übersehen. Im Fall Syrien zeigt sich mit Nachdruck, wie auch anderswo in der arabischen Welt, dass Diktaturen als Stabilitätsfaktoren reine Fiktion sind. Am 22. April 2009 war ich als Außenminister auf Arbeitsbesuch in Damaskus. Dabei stand eine anderthalbstündige Unterredung mit Bashar al-Assad in seinem Palast hoch über Damaskus auf dem Programm. Es war ein sehr offenes, ruhiges, im Grunde interessantes Gespräch. Assad hat mit mir über seine wirtschaftlichen Reformen geredet. Wir haben gar über Menschenrechte gesprochen und über den Ostfriedensprozess. Persönlich habe ich mich damals stark für eine Annäherung zwischen der Europäischen Union und Syrien ausgesprochen, für die Unterzeichnung eines Assoziierungsabkommens. Ein verschlossenes Land, so empfand ich das damals, war langsam dabei, sich zu öffnen. Es war eine Zeit, in der Syrien sich in eine positive Richtung zu bewegen schien. Vom Schurkenstaat zum Schlüsselstaat, unter der Führung eines jungen, offenen, weitsichtigen Präsidenten. So einigten sich Syrien und Libanon im Oktober 2008 auf die Aufnahme vollständiger diplomatischer Beziehungen. Hierzu war ja, das war das erste Mal in der Geschichte beider Staaten, wurden wieder Botschafter ausgetauscht. Dieser Schritt wurde als offizielle Anerkennung des Libanons seitens Syriens gewertet. Im Dezember 2008 wurde die syrische Botschaft in Beirut eröffnet. Die libanesische Botschaft nahm im März 2009 ihre Arbeit auf. Ein weiterer Grund für die europäische Annäherung an Syrien war die Einschätzung, dass es ohne die Beteiligung Syriens keine dauerhafte Lösung im Nahostkonflikt geben könnte. Dieses europäische Interesse an syrischer Vermittlung wurde vor allem durch den letzten Gaza-Krieg Ende 2008, Anfang 2009 ausgelöst. Gleiches galt für den Atomkonflikt mit dem Iran, wo die syrische Führung von europäischer Seite um Vermittlung gebeten wurde. Kurz, im Nahen Osten führte kein Weg an Damaskus vorbei. Mit der Wahl von Barack Obama war auch der Anfang einer gewissen Entspannung in den syrisch-amerikanischen Beziehungen festzustellen. Das US-Interesse an einem konstruktiven Dialog mit dem syrischen Regime zeigte sich bei der Wiederbesetzung des Botschafterpostens, der seit März 2005 nach dem Attentat auf Premierminister Hariri im Libanon in Beirut vakant war. Im Januar 2011 tritt der neue US-Botschafter seinen Posten an, 2 Monate vor Ausbruch der syrischen Revolte. Syrien sah ich als faszinierendes, als kontrastreiches Land mit einer reichen ethnisch-religiösen Vielfalt. Damaskus ist eine der ältesten kontinuierlich bewohnten Städte der Welt, sowie ein kulturelles und religiöses Zentrum des Orients. Syrien ist eine der Wiegen der Zivilisation. Erste Siedlungsspuren gehen bis ins 8. vorchristliche Jahrtausend zurück. Ein Keilschriftalphabet wurde in Syrien entwickelt, bei dem es möglicherweise sich um das erste Alphabet der Menschheitsgeschichte überhaupt handelt. Die Syrer sind für ihre Gastfreundschaft bekannt. Zur Zeit meines Besuches in Damaskus befanden sich über 1 Million irakische Flüchtlinge in Syrien. Für die Syrer eine Selbstverständlichkeit. Syrien ist aber ebenfalls ein sehr kompliziertes Land, sowohl auf der innenpolitischen wie auf der außenpolitischen Ebene. Das Land liegt inmitten einer Region, die geprägt ist von Kriegen, von Bürgerkriegen, von Besetzung, von Vertreibung, von Terror und dem wiederholten Versagen auch der internationalen Gemeinschaft. Spannungsverhältnisse, die religiös-weltliche, die demografisch-wirtschaftliche und die konfessionell-ethnische Fraktur und die Fremdeneinwirkung durch Großmächte und regionale Mächte konzentrieren sich in Syrien und haben dort einen perfekten Sturm entfacht. Die hohen Erwartungen, die Europa und die internationale Gemeinschaft im Jahre 2009 noch an Assad setzte, hat dieser nicht erfüllt. Ganz im Gegenteil. Schnell zeigt sich, dass er hartnäckig jede Öffnung verweigert. Für einen geordneten, unblütigen Übergang zur Demokratie in Syrien hätte es Mut, Weitsicht und Einsicht gebraucht. Eigenschaften, über die Bashar al-Assad doch nicht verfügt. Schlussendlich zählt allein der Machterhalt. Er ist in Wirklichkeit ein kläglicher Versager, der sein eigenes Volk verachtet und tyrannisiert, ganz auf der Linie Gaddafis. Der Sohn reagierte wie sein Vater Hafez. Der Widerstände gegen die Diktatur Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre schon brutal niederschlug. Am Prinzip der Machtausübung durch Gewalt ohne demokratische Legitimation hat auch Bashar al-Assad festgehalten. Sicherheitskräfte gehen seit Mitte März 2011 auf brutalste Weise gegen friedliche Demonstranten vor. Seit Sommer 2011 bilden desertierende Soldaten die Freie Syrische Armee. Herr Pleitgen hat es angeschnitten. Es bildet sich eine militärische Gegenwehr. Der Bürgerkrieg nimmt Fahrt auf. Dies ist kein Bürgerkrieg zwischen Sunniten und Alawiten. Es ist in erster Linie der Kampf eines brutalen Regimes gegen sein eigenes Volk. Das Regime und die verschiedenen Lager der Opposition werden finanziell, diplomatisch, vor allem leider militärisch auch von zahlreichen externen Akteuren unterstützt. So ist aus dem anfänglichen zivilen Aufstand ein Bürgerkrieg und aus diesem teilweise ein Stellvertreterkrieg geworden. Seine extremistischen Feinde hat sich das Assad-Regime selbst gewünscht. So kämpfen heute islamistische Extremisten von Al-Qaida, genau wie Hezbollah-Milizen oder Kämpfer der iranischen Nationalgarden, Revolutionsgarden in Syrien. Der Kampf der Armee des Regimes gegen die Freie Syrische Armee der Opposition ist komplex, greift weit über Syrien hinaus. Es geht selbstverständlich um strategische Positionierungen. Durch diese Beteiligung ausländischer, staatlicher und nichtstaatlicher Akteure wird der Konflikt immer mehr zu einem echten Stellvertreterkrieg zwischen Iran, Saudi-Arabien, Katar und der Türkei um regionale Vormacht, zwischen Sunniten und Schiiten um konfessionelle Dominanz, zwischen der Türkei, Saudi-Arabien, Katar, Ägypten um die Rolle als sunnitische Führungsmacht, zwischen Israel und Iran um das Existenzrecht Israels, dies auf dem Hintergrund des iranischen Nuklearprogramms, zwischen verschiedenen Richtungen des sunnitischen Islamismus. Zwischen Arabern, Kurden, Türken, Persern und selbstverständlich nicht zuletzt zwischen den beiden Weltmächten USA und Russland um regionale und auch um globalen Einfluss. Das komplexe Geflecht aus Akteuren und Interessen in Syrien gleicht einem Mikado-Spiel. Wird ein Teil bewegt, kann dies weitreichende Folgen auf alle anderen haben und das gesamte Gebilde zum Einsturz bringen. Für eine Konfliktbewältigung ist es deshalb notwendig, die einzelnen Teile in ihren Wechselwirkungen zu berücksichtigen, und hierzu gibt es keine Patentrezepte. Wie so viel in der Welt ist Europa im Jahr 2011 durch den arabischen Frühling überrascht worden. Spät und zögerlich wäre reagiert worden. Too little, too late, meinen nicht wenige. Dem stelle ich aber entgegen, dass Europa anders als andere Partner und Akteure die Kontaktaufnahme zu den neuen politischen Kräften glaubhaft gemeistert haben und eine partnerschaftliche sowie finanzielle Hilfe beim Aufbau der Rechtsstaatlichkeit angeboten hat. Man sollte die Möglichkeiten der Europäischen Union allerdings auch nicht überschätzen. Parallel zu den historischen Umwälzungen im arabischen Raum hat die Europäische Union ihre wohl schwerste politische und vor allem auch wirtschaftliche Krise zu bewältigen. Die Last der seit 2008 währenden Wirtschaftskrise wiegt schwer und bewirkt, dass die Europäische Union notgedrungen viel Energie auf sich selbst investiert. Nichtsdestotrotz bleibt die Europäische Union, davon bin ich überzeugt, und seine Mitgliedstaaten ein wichtiger Anker für seine Nachbarn. Alle 28 Mitgliedstaaten der Union haben an einem gewissen Punkt ihrer Geschichte nach Jahrzehnten der Kriege manchmal oder Diktaturen den Weg zur Demokratisierung eingeschlagen. Deshalb ist vor allem die Europäische Union imstande, auch außerhalb der finanziellen und der wirtschaftlichen Zusammenarbeit glaubhaft eine Vermittlerrolle zu übernehmen. Europa mit seiner teils komplexen und komplizierten, aber doch weltweit einzigartigen Kultur für Menschenrechte und Grundwerte ist eine Referenz für viele Araber, nach der sie sich richten. Erlauben Sie mir, hier einen Denker zu Ehren kommen zu lassen, der vor 100 Jahren in Algerien geboren wurde und dessen Werk mehr denn je den Zeitgeist trifft. Der Antitotalitarismus von Albert Camus ist moderner denn je. Widerstand gegen totalitäre Strukturen, aber auch gegen Revolutionsbewegungen, die Menschenopfer verlangen, haben sein ganzes Werk geprägt. In seinem zeitlosen Essay L'homme révolté, der Mensch in der Revolte, teilweise während des Zweiten Weltkrieges geschrieben, fragt der Widerstandskämpfer Camus: Was ist der Mensch in der Revolte? Ein Mensch, der Nein sagt, ist seine Antwort. Millionen von Arabern haben Nein gesagt. Wir wissen, dass viele Menschen in Syrien zögern, sich der Revolte anzuschließen. Dafür gibt es viele gute Gründe. Kein Volk mag dies besser verstehen als das Deutsche. Albert Camus stellt den Menschen in der Revolte in eine besondere Verantwortung. Die Revolte ist die Tat eines unterrichteten Menschen, meint Camus. So wird die Revolte zu einer ersten Selbstverständlichkeit, so elementar wie das Denken bei Descartes. Ich denke, also bin ich. In Abwandlung dieser elementaren Feststellung formuliert Camus: Je me révolte, donc nous sommes. Ich revoltiere, ich empöre mich, also sind wir. Der Mensch in der Revolte handelt also vor allem für andere. Sein Protest reicht weit über ihn selbst hinaus. Dass wir in den europäischen und den arabischen Ländern bei allen Unterschieden von Geschichte, Kultur und Religion auf gemeinsamen menschenrechtlichen Grundfesten stehen, zeigt sich im Aufbegehren für Freiheit und Gerechtigkeit, dem Einsatz für die elementarsten Grundwerte der Menschen also. Weit mehr ist uns hier gemeinsam als das, was unsere Unterschiede ausmacht. Jahrzehntelang haben wir vielleicht wie selbstverständlich angenommen, glaubend Schlimmeres vermeiden zu müssen, dass die Araber unter Gänsefüßchen die Diktatur als Fatalität akzeptieren würde. Die arabische Revolte, der syrische Aufstand haben uns aber eines Besseren belehrt. Das Streben nach Respekt für die Menschenrechte, nach Freiheit und Menschlichkeit ist universal. Die Globalisierung der Werte des Menschen ist in ihrem Veränderungspotenzial genauso einschlägig wie zum Beispiel in den wirtschaftlichen oder auch finanziellen Bereichen. Die Diplomatie hat, da hat Herr Pleitgen ganz recht, bis jetzt größtenteils versagt. Das Morden in Syrien, für das es leider, je länger es sich hinzieht, immer mehr Schuldige gibt, konnte bis jetzt nicht gestoppt werden. Eine Gewissheit besteht jedoch. Die Zeit der Unterdrückung in Syrien ist vorüber. Die Uhren können nicht mehr zurückgedreht werden. Hierzu beigetragen haben vor allem Swat Tayeb, Abdulkader Abdul Rahim, Ammar Zakaria. Gar unter Einsatz ihres Lebens. Wenn eine Preisverleihung überhaupt Sinn hat, dann nur, wenn sie auf Taten gründet und nicht alleine auf Worten. Die Empfänger des diesjährigen Lewkoplew-Preises sind da wahrhaftig würdige Preisträger. Nun, meine Damen und Herren, wie kann Europa an Glaubwürdigkeit gewinnen? Wir müssen erkennen, dass die Zukunft der östlichen Nachbarschaft ein Teil der Zukunft Europas ist. Die Stellung Europas im internationalen System des 21. Jahrhunderts wird wesentlich von der Qualität der Beziehungen zu den neuen Ordnungen abhängen, die im arabischen Raum entstehen. Lange genug stand unsere Interaktion mit der arabischen Welt im Zeichen unserer Ängste vor Instabilität, illegaler Einwanderung, islamischem Extremismus. Dies muss überwunden werden. Am besten durch Rechtsstaatlichkeit und Demokratie, aufgebaut auf arabischer Kultur und arabischer Lebensauffassung. Die humanitäre Lage in Syrien ist selbstverständlich nicht von der politischen zu trennen. Aber auch wenn morgen oder übermorgen Genf II ein voller Erfolg werden würde und es zu einem Stopp der Gewalt käme, bliebe das Leid in der Bevölkerung unermesslich groß in den kommenden Jahren. Was sind die Fakten der Zerstörung? Valerie Ames, die oberste UN verantwortlich für die Koordinierung der internationalen Hilfe, sagte mir am vergangenen Wochenende in Abu Dhabi Folgendes. 50% von Syrien ist zerstört. Das Leiden der Zivilbevölkerung ist unvorstellbar groß. Eine Katastrophe biblischen Ausmaßes. Die geschätzte Zahl der Hilfebedürftigen ist inzwischen auf etwa 9,3 Millionen gestiegen. 2,5 Millionen mehr als noch im September. 6,5 Millionen davon sind Vertriebene innerhalb des Landes. Auch hier hat die Zahl sich deutlich um etwa die Hälfte zugenommen. Über 2 Millionen haben ihr Land verlassen. 6.000 kommen jeden Tag im Durchschnitt dazu. Seit Beginn des Krieges mussten 4.000 Schulen geschlossen werden. Insgesamt leben etwa 23 Millionen Menschen in Syrien. Das heißt, dass 4 von 10 Menschen mittlerweile auf Hilfe angewiesen sind. Und bald beginnt der Winter. Allein das Ausmaß der Flüchtlinge im Libanon, um dieses Beispiel zu nehmen, bedeutet, dass ein Land wie Großbritannien hochgerechnet 15 Millionen Menschen aufnehmen müsste. Die Last der Flüchtlingsströme, aber auch in Jordanien, in der Türkei und im Irak, ist gewaltig. Am letzten Mittwoch dieser Woche war Luxemburg auf Staatsvisite in der Türkei. Im Südosten Anatoliens, nahe der Stadt Nisip, in einem Camp von etwa 12.000 Flüchtlingen aus Syrien, sah ich die Augen von geflüchteten Waisenkindern, die zusehen mussten, wie ihre Mutter, wie ihr Vater von den Schergen Assads umgebracht wurden. Es sind dies Augen, die unerträgliche Leere und Verzweiflung wiedergeben. Augen, an denen man nicht vorbeischauen kann und darf. Präsident Putin sollte diese Augen sehen. Seit Beginn des Krieges in Syrien starben über 125.000 Menschen. Hinzu kommen bis zu 200.000 Tote, die nicht durch Kugeln, Schrapnellverletzungen oder der Wucht von Explosionen starben. Sie starben an Krebs und Asthma, an Diabetes und an Herzkrankheiten, die aufgrund des Krieges nicht behandelt werden konnten. Der Zusammenbruch des Gesundheitssystems hat das Feld für Seuchen bereitet. Viele Tausende Neugeborene sind wegen des Krieges in Syrien nicht gegen das Poliovirus geimpft worden. Deshalb grassiert dort wieder das erste Mal in 14 Jahren die Kinderlähmung. Gründe hat das viele. In umkämpften Gebieten ist es Patienten, Ärzten und Pflegern nicht möglich, sich in die Gesundheitszentren zu begeben. Die von der Opposition kontrollierten Gebiete sind vom staatlich geregelten Nachschub mit Medikamenten und Instrumenten abgeschnitten. Hinzu kommt die Zerstörung der Infrastruktur. Die Weltgesundheitsorganisation WHO geht davon aus, dass in den Nordprovinzen Aleppo, Deir al-Zour und Idlib 70% der Krankenhäuser und Kliniken beschädigt oder zerstört sind. Wegen Mangel an Treibstoff und Strom behandeln viele Krankenhäuser nur noch extremste Fälle. Diese Zahlen zeigen, unter welch schwierigsten Bedingungen die beiden Ärzte, und wir haben das gesehen im Film, Dr. Amar und Dr. Abdelkader in Aleppo humanitäre Arbeit leisten und Menschenleben retten. Unsere Wertschätzung verdient die ganze Gemeinschaft der humanitären Akteure, UNO-Behörden und Nichtregierungsorganisationen. Dass die humanitäre Arbeit von den Kriegsparteien allzu oft behindert wird, dass dringend notwendige Hilfsgüter blockiert werden, ist inakzeptabel. Die zwei nicht permanenten Länder im Sicherheitsrat, Australien und Luxemburg, haben über die letzten Monate hinweg in engem Kontakt mit den UNO-Organisationen an Vorgaben des Sicherheitsrates gearbeitet, der den humanitären Organisationen in Syrien den Zugang über die Grenzen und über die Fronten hinweg garantiert. Eine dementsprechende präsidentielle Erklärung ist dann auch Anfang Oktober einheitlich im Sicherheitsrat angenommen worden. Es gilt aber jetzt die volle Umsetzung dieser Erklärung zu erreichen, durch bilaterales, aber auch kollektives Einwirken auf die Konfliktparteien. Man muss das Einbringen eines Resolutionsentwurfs im Sicherheitsrat anstreben, mit dem Recht, Eskorten zu gewährleisten für den Transport von Lebensmitteln und Medikamenten über die Fronten hinweg. Hoffnung hierauf besteht, auch wenn sogar beim Durchsetzen von Selbstverständlichkeiten hart gerungen werden muss im Sicherheitsrat. Obwohl der Bürgerkrieg in Syrien weiterhin unvermindert wütet, hat die Kerry-Lavrov-Einigung über Assads Chemiewaffen und die darauf folgende UN-Resolution einen Wendepunkt im Konflikt eingeläutet. Zum ersten Mal gibt es ein gemeinsames Vorgehen aller ständigen und nichtständigen UN-Sicherheitsmitglieder. Zugleich hat Russland zum ersten Mal im Rahmen des Konfliktmanagements in Syrien Verantwortung übernommen. Die chemischen Waffen werden jetzt zerstört und aus Syrien abtransportiert. Dies darf allerdings nicht heißen, dass Assad einen Freibrief hat und mit konventionellen Waffen das Töten und Drangsalieren seines Volkes weiterführen darf. Die internationale Gemeinschaft muss jetzt die Gelegenheit nutzen und eine politische Lösung ausarbeiten. Genf II muss Wirklichkeit werden, wenn nicht im Dezember dieses Jahres, dann im Januar 2014. Alle relevanten Parteien sollten in die Verhandlungen eingebunden werden, um diese Friedenskonferenz zu einem Erfolg zu führen. Dies gilt sowohl für das Syrische wie auch für alle regionalen Akteure. Es ist wichtig, dass Saudi-Arabien, der Iran in Genf mit am Verhandlungstisch sitzen. Lange beharrte die Opposition Syriens auf einen Rücktritt von Assad. Erst danach wollten sie verhandeln. Die oppositionelle nationale Koalition, angeführt von Scheich al-Jarbah, ist von dieser Forderung abgerückt und ist zu einer Teilnahme an der anstehenden Friedenskonferenz auf der Basis der Vereinbarung von Genf I bereit, eine richtige Entscheidung, wie ich meine. Auch ein anderer Konfliktpunkt konnte sich zusehends entschärfen. Die Wahl des neuen iranischen Präsidenten Hassan Rouhani hat wenigstens im Ansatz einen diplomatischen Neuanfang möglich gemacht. Eine Annäherung zwischen den USA und dem Iran würde sicherlich zur Stabilisierung des Mittleren Ostens beitragen. Heute Morgen gegen 6 Uhr erreicht uns die gute Nachricht aus Genf, dass eine prinzipielle Vereinbarung im iranischen Nuklearprogramm mit der internationalen Gemeinschaft wenigstens in einer ersten Phase von 6 Monaten gelungen ist. Ein Beweis, meine Damen und Herren, dafür, dass wenn die Vetomächte, in diesem Fall plus Deutschland, solidarisch und in der Zielsetzung unmissverständlich deutlich sind, kann einer potenziellen Gefahr für den Weltfrieden Paroli geboten werden. Es müsste also auch möglich sein, einen akuten, grausamen Krieg, der schon mehr als 2 Jahre tobt, mit derselben Solidarität und Zielstrebigkeit durch den Sicherheitsrat zu beenden. Meine Damen und Herren, jeder weitere Tag der Herrschaft Assads vermehrt nicht nur die Zahl der Toten in Syrien, sondern vertieft auch die Gräben und den Hass zwischen den Syrern. Die Menschen in Syrien brauchen die Perspektive auf eine neue politische Ordnung, eine Ordnung, die den legitimen Wünschen der Syrer entspricht, in der sie sich gemeinsam wiederfinden. Mit dem Entstehen dieser neuen politischen Ordnung muss die Versöhnung auch einhergehen. Dass die 3 Preisträger, die Respublika, die Sache des Volkes, der eigenen Sache überordnen, gibt uns Hoffnung. Hoffnung auf ein Ende dieses Krieges, der an Sinnlosigkeit wie an Brutalität kaum zu übertreffen ist. Hoffnung auf Versöhnung und ein Wiederaufstehen des faszinierenden, kontrastreichen Syriens. Danke vielmals.
Mit dem Beifall werden Sie noch auf 2-mal Außenminister. Ganz herzlichen Dank, Herr Minister, für Ihre engagierte Rede. Ich habe ihm gerade zugeraumt, nach diesem Beifall wird er sicher auch wiedergewählt als Außenminister von Luxemburg. Also, so, und nun kommen wir zu der Preisverleihung. Ich darf jetzt Suat Tayeb, Amar Zakaria und Abdul Kader Abdul Rahim